Ja, Vater, wir bitten dich, dass du ja durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Herr, wir brauchen dein Wort, wir brauchen ja diese Worte des ewigen Lebens, die uns Leben bringen. Herr, und wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat, dass es wirklich eine Kraft Gottes ist, die rettet alle, die daran glauben. Und danke, dass durch dein Wort erst überhaupt auch Glaube entsteht in uns, dass dein Wort das bewirkt, dass wir dir vertrauen. Danke, dass du durch dein Wort die Welt geschaffen hast. Du hast die Welt ins Leben gerufen. Du hast dein Wort gesprochen und es wurde. Danke für diese Schöpferkraft deines Wortes. Danke, dass du durch dein Wort auch uns heute lebendig machen willst, aufwecken willst, stärken willst, erneuern willst. Und danke, dass du ja derjenige bist, der das Wollen und Vollbringen schenkt nach deinem Wohlgefallen. So bitten wir dich, dass du uns ja jetzt segnest durch dein Wort. Und wir wollen hören, wir wollen ja es zulassen, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Herr, wir wollen auch das annehmen und aufnehmen, was vielleicht nicht dem entspricht, was wir selber denken. Wir wollen uns auch korrigieren lassen. Wir wollen uns lehren lassen über die Dinge, die wir noch nicht wissen. Über die Dinge, die wir noch nicht angenommen haben. Wir wollen von dir lernen, Vater, weil wir deine Kinder sind und noch so viel zu lernen haben. Danke, dass du hier bist, um uns jetzt zu segnen. Amen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 9. Es ist das letzte Kapitel in diesem ganzen ersten Teil des Buches der Sprüche. Ab Kapitel 10 geht es dann los mit der Sammlung einzelner Weisheitssprüche, die jeder für sich genommen einfach in ganz kurz und knapp Weisheit ausspricht in verschiedenen Bereichen des Lebens. Und abschließend wirbt Gott durch Salomo zu uns, seinen Kindern, wirbt um uns, um unser Ja, um unser Einverständnis, um unser offenes Herz, dass wir es zulassen, dass sein Wort hineinfällt in uns und das bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Dass unsere Herzen nicht hart sind. Jesus beschreibt es, wenn er vom Sämann spricht. Der Sämann sät das Wort und einige Samenkörner fallen auf harten Boden. Der Boden ist hart. Der Same des Wortes Gottes kann nicht eindringen in diese Erde. Es bleibt oben liegen. Und Jesus sagt, dann kommt der Satan und nimmt das Wort weg und es entsteht nichts. Der Boden bleibt hart und unfruchtbar. Es kommt keine Frucht daraus hervor. Kein Leben. Es gibt auch diese Erde mit den Dornen, mit den Disteln, die wachsen, die alles zuwuchern. Da ist anderer Samen im Herzen. Der Same der Sorgen, der Lebenssorgen, der Same auch von weltlichen, von materiellen Begierden, von Begierden, die sich auf die Dinge dieser Welt richten. Ein guter Gärtner, der rupft das Unkraut, der durchwühlt die Erde, der macht sie auf und lockert sie auf und dann sieht er zu, dass all diese falschen Samen da keinen Raum haben. Er sammelt auch die Steine raus, die verhindern, dass tiefe Wurzeln geschlagen werden können in die Erde, damit auch in schwierigen Zeiten der Glaube Bestand hat. Ich weiß nicht, wenn du selbst deinen Boden untersuchst jetzt in diesem Moment, wenn du sagst, okay, wie ist mein Herz beschaffen? Bin ich bereit für das Wort Gottes? Oder wie sieht mein Herz aus? Ist es hart wie Stein? Prallt das alles an mir ab? Oder sind da Steine drin, die nicht zulassen, dass das Wort tief hinein wächst in mich? Oder sind da andere Pflanzen in mir, Dornen und Disteln, Sorgen, Begierden, Ängste, Nöte, Schuld, Sünde? Lass es zu, bete darum. Jetzt in diesem Moment, in deinem Herzen, ganz persönlich. Herr, mach meinen Boden bereit für dein Wort, damit es nicht abprallt, damit es nicht überwuchert wird, damit es Platz hat, in die Tiefe hineinzuwachsen. Und Gott macht das, er ist der Gärtner. Er bewirkt das. Jesus hat dieses Gleichnis gesagt und am Ende hat er gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist die Aufforderung an den Hörer, an uns, die wir das Wort Gottes hören. Richte dich danach aus. Richte dich darauf aus, das Wort Gottes zu empfangen. An anderer Stelle wird uns gesagt, dass wir das Wort Gottes mit Sanftmut aufnehmen sollen. Dass wir uns besänftigen lassen sollen. Dass wir das ganze Aufbegehren sein lassen sollen. Und sein Wort aufnehmen sollen in uns, annehmen sollen. So nimm das Wort jetzt an, was Gott dir bringt, denn es hat Kraft, dich zu retten. Es hat Kraft, dich selig zu machen. Es hat Kraft, deinen Glauben aufzubauen. Vertraue darauf und du wirst es erleben, dass es geschieht. Hier steht in Sprüche Kapitel 9, wie gesagt, abschließend führt Salomo hier noch einmal ein Bild uns vor. Zwei Bilder werden vorgestellt. Die Weisheit, die Frau Weisheit, die ihr Haus gebaut hat. Die Frau Torheit oder Dummheit oder wie Gottlosigkeit, die auch etwas vorhat. Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. So ein wunderbares Bild. Aber verstehen wir das auch? Frau Weisheit, das ist eine krasse Frau. Sie baut ein Haus. Sie haut die sieben Säulen aus. Ich habe mir überlegt, wie ist das gemeint? Ne? Ist das jetzt Säulen? Die Säulen, die sind eigentlich aus Stein. Säulen sind aus Stein. Ne? Du hast so Pfosten, die machst du aus Holz, aber die Säulen, die machst du eigentlich aus Stein. Es gab damals ja in Israel durchaus, wenn du in bergiges, felsiges Gelände, Städte gab es da, die, wo tatsächlich Wohnungen in den Stein aus dem Stein heraus ausgehauen wurden. Ne? Zimmermänner waren nicht unbedingt nur Leute, die mit Holz gearbeitet haben, sondern auch mit Stein. Ne? Richtig mit Hammer und Meißel und na, mit hartem, starkem Gerät in den Stein hineingefräst sich haben. Guck mal, Jesus war ein Zimmermann. Und es ist ihm nicht unmöglich, ein steinernes Herz zu bearbeiten und sich dort eine Wohnung hineinzubauen. Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Also sie baut ein Haus, das ist das Erste, sie baut ein Haus. Dann, was macht sie als Nächstes? Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, sie ist eine Schlachterin. Was für eine Frau. Na? Sie hat Wein gemischt, sie hat Wein zubereitet. Sie hat den Tisch gedeckt. Geschwister, Frauen tun solch harte Arbeit Tag für Tag. Und dann wird dann in den Medien wird dann so gesagt, ja, ne, so von frauenaktivistischer Seite, ne, so Frauen tun so viel Arbeit um unentgeltlich, ne, ganze Hausarbeit. So viele Frauen, die so schwer arbeiten und nichts davon haben, die nichts bekommen dafür. Und da steckt eine Wahrheit drin, Geschwister. Frauen tun unheimlich viel Arbeit, die arbeiten hart und knien sich rein. Ich habe jetzt eine Woche Hausarbeit hinter mir, also ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich mir vorstelle, dass mein ganzes Leben machen. Ja, also ist eine harte Arbeit, zu Hause den Tisch zu decken. Tischdecken geht ja noch. Ne? Aber man sieht, wie sie beschäftigt ist mit so vielen Dingen. Ne? Also, ne? Und sie bereitet alles vor. Was bewegt sie denn? Warum macht sie das alles? Für die Gäste. Sie tut das, damit ihr Haus offen ist, dass dort Gäste hineinkommen können. Gastfreundschaft, Geschwister. Es ist so ein großes, hohes Gut. Und es kostet viel, viel Arbeit. Und wisst ihr was? Wir Deutschen, wir sind nicht so gastfreundlich. Wir sind nicht so gastfreundlich, sagen wir es mal so. Ich bin mal nett. Von unserer Kultur. Ja, doch, wir kennen auch Gastfreundschaft. Ja, das ist nicht uns völlig unbekannt. Aber unsere Kultur, wenn hier unsere Geschwister aus anderen Kulturkreisen, die werden das bestätigen. Also, da ist noch Luft nach oben. Oder? Ja, seid doch mal ehrlich mit uns. Na? Ist doch so. Seien wir doch mal ehrlich mit uns selbst. Na? Es ist auch gut, mal sich was von unseren Geschwistern, die aus der Fremde hierher kommen, was sagen zu lassen. Nicht so stolz und überheblich aufzutrommeln und sagen, ja, wir Deutschen, wir haben es gepackt, ne, ja, und ihr seid alle hierher gekommen, weil wir so toll sind und weil wir so reich sind und weil, ne, ja, ihr wollt jetzt alle was vom Kuchen abhaben. Na, so sind wir Deutschen drauf, so finster, echt. Wir können so viel lernen voneinander. Wenn wir denn doch demütig wären. Und Demut, das fehlt uns Deutschen. Demut fehlt uns Deutschen. Obwohl wir so eine große Kultur der Demut haben. Aber es ist keine Herzensdemut. Im Innern sind wir stolz, dass wir so demütig sind. Und das zeigt, dass wir es nicht sind. Wir sind es nicht. Es fehlt uns. Und es würde damit anfangen, dass wir aufschauen zu unseren Geschwistern, zu unseren Mitmenschen, die aus anderen Kulturen kommen, wo wir grundsätzlich herabschauen. Und wir sehen gerade im Bereich der Gastfreundschaft, das ist etwas, wo wir aufschauen, wo wir lernen können, wo wir dazu lernen können. Wir sehen diese Frau, die sich so hingibt. Das ist der Geist Gottes. Es ist Gott selbst. Guck mal, wie hat Gott es am Anfang der Schöpfung gemacht? Wir sehen das, dass Gott genau so gearbeitet hat. Er hat, in Kapitel 1 sehen wir ihn, wie er die ganze Welt schafft. Wunderbar, herrlich, gut, alles ist gut und schön. Ja, die schönsten Naturfilme, die du dir vorstellen kannst, die du schon mal gesehen hast, nochmal ins Millionenfache gesteigert. Und ohne Tod, ohne Leiden, ohne diesen ganzen Krieg, der eigentlich in der Natur ständig stattfindet. Ja, alles wunderbar, wunderbare Harmonie. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie herrlich. So ein bisschen können wir es uns vorstellen. Wie gesagt, wenn wir so einen herrlichen Regenbogen sehen und dann, na, diese, wenn wir dann endlich mal das schaffen, rauszugehen in den Wald und dann die Vögel zwitschern, na, ihr könnt euch vielleicht noch an den Frühling erinnern. Bald kommt er irgendwann wieder jetzt. Bald kommt er wieder. So wunderbar, so wunderschön. Er hat alles gemacht, wisst ihr, und den Menschen hat er ganz zum Schluss gemacht. Als alles fertig war. Als er schon 5 Tage gearbeitet hat. Dann hat er den Menschen gemacht und hat gesagt, hier, guck mal, habe ich für dich gemacht. Du darfst darin jetzt herrschen. Du darfst jetzt der König sein. Der Gast ist König. Alles vorbereitet für ihn. Er kommt rein und darf König sein. Genauso in Kapitel 2. Er bereitet diesen wunderbaren Garten vor. Für Adam und Eva. Mit all diesen wunderbaren Fruchtbäumen. So viele verschiedene Früchte. Sie wissen gar nicht, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Na, alles durchprobieren. Oh, ist das alles lecker. Eins besser als das andere. Er hat das alles vorbereitet und dann macht er den Menschen und setzt ihn in den Garten. Da ist alles fertig. Er sagt, hier, guck mal, habe ich für dich gemacht. Das ist das Herz Gottes. Obwohl er der Schöpfer ist, er der König und Herr ist, ist er unser Diener. Er dient uns darin, dass er alles schafft, alles macht, alles uns gibt und sagt, hier, das habe ich für dich. So stellt er uns auch Frau Weisheit hier vor. Der Heilige Geist, er hat alles vorbereitet. Und jetzt kommt's in Vers 3. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Jetzt müssen die Gäste ja auch kommen. Also muss die Einladung rausgegeben werden. Und dann hat sie hier ihre Mägde, ihre Dienerinnen, die losziehen und einladen. Ja, die 3 Schwestern von der Heilsarmee, die rausgehen und einladen. Ja, vorher bereiten sie alles vor, ne? Machen das Essen, bereiten das Essen vor, die Spiele, alles, ne? Und dann laden sie ein. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Es ist der Ruf, komm her zu mir, komm zu der Fülle des Lebens, komm zu dem, der alles gemacht hat, der alles gibt, der die Quelle des Lebens ist, die Fülle des Lebens, die Fülle auch der Weisheit, der Erkenntnis. Du brauchst nicht zur Hölle zu fahren. Du darfst zum Leben kommen, zum ewigen Leben. Du musst dein Leben nicht in den Sand setzen, sondern du darfst dein Leben in der Gegenwart deines Gottes in Weisheit führen, so dass es nicht nur erfüllt ist, glücklich ist, sondern Frucht für die Ewigkeit bringt. Kommt und esst von meinem Brot. Ich musste an Lukas 14 denken, an die Geschichte, an das Gleichnis, was Jesus erzählt von dem großen Gastmahl, wo er sagt, ein Hausherr hat ein großes Abendessen bereitet. Und er hatte Gäste eingeladen. Und als die Zeit des Abendmahls gekommen war, des Festmahls, da schickte er seine Diener los, damit sie zu den Leuten gehen, die eingeladen waren, um sie zu rufen, um ihnen zu sagen, das Festmahl ist fertig, es ist alles bereitet, kommt zum Fest, kommt zum Essen. Und so kommen diese Diener hin und sagen, hey, es ist alles bereitet, du kannst jetzt kommen. Und einer nach dem anderen dieser Gäste entschuldigte sich und sagte, ich kann leider nicht kommen. Ich habe was Wichtigeres vor. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft. Den muss ich mir jetzt ganz genüsslich angucken. Na, ich will da so, na, wie das so ist. Na, jetzt habe ich dieses Stück Land, darüber schreite ich, das ist meins. Ha, wie wunderbar. Ach, ist das schön, das ist meins jetzt. Der andere sagt, ich habe ein Gespann Ochsen gekauft, ich will sie jetzt ausprobieren. Na, ich habe mein neues Spielzeug, da muss ich jetzt auch mit ran, ich kann jetzt nicht. Und der Dritte sagt, ich habe eine Frau geheiratet, das geht nicht jetzt, ich habe was anderes zu tun. Ja, was Jesus aber damit deutlich macht, ist, hier sind Menschen, denen die Dinge dieser Welt wichtiger sind als die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, die Gemeinschaft mit dem Herrn aller Herren, mit ihm die Gemeinschaft zu genießen. Diese materiellen Dinge sind wichtiger. Und deswegen stellen sie die Gemeinschaft mit Gott hinten an. Deswegen stellen sie diesen Genuss seines Festmahls, seiner Liebe, seiner Gegenwart, auch des Überflusses, den er ihnen geben möchte. Sie stellen das alles hinten an. Sie sind mit weniger zufrieden. Kommen sich vielleicht dabei noch so höchst demütig vor. Und merken gar nicht, wie sie sich versündigen an diesem Hausherrn, an dem, der sie beschenken wollte mit diesem wunderbaren Gastmahl. Es gibt einen Mangel in der Kultur der Gastgeberschaft, es gibt auch einen Mangel darin, Gast zu sein. Diese Frau hat hier alles vorbereitet. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, angefangen vom Hausbau, dass sie ein Haus gebaut hat, wo Platz ist für Gäste. Von vornherein hat sie daran gedacht, guck mal, Gott hat, Paulus sagt es uns in Epheser 1, noch vor Anbeginn der Schöpfung hat er dich und mich auserwählt, dass wir seinem Sohn ähnlich werden sollen und ihm zur Verherrlichung seines Namens sein sollen. Bevor er die Welt geschaffen, hat er an dich gedacht. Er hat die Welt geschaffen wegen dir und mir. Die Weisheit, sie hat dieses Haus gebaut und alles investiert, um dir dieses Festmahl zu bereiten. Und es kommt. Es kommt, das Festmahl kommt, Geschwister. Es ist nicht mehr fern. Dann werden wir mit Jesus Christus, unserem Herrn, zu Tisch sitzen, mit ihm essen. Es wird keine Rolle mehr spielen, alles, was dieses Leben betrifft. Da ist kein Tod mehr, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Sünde mehr. Kein Hass, kein Spott, kein Hohn, kein Lästern mehr. Nur noch Freude, Frieden, Liebe. Freust du dich auf dieses Festmahl? Es kommt. Es ist nicht mehr fern. Und das, was wir heute feiern, ist ein Vorgeschmack darauf. Wenn du teilnimmst an diesem Vorgeschmack, an diesem Vorfest sozusagen, dem Fest der Vorfreude, dann wirst du merken, dass du tief in deinem, wirst du in deinem Herzen wissen, ich werde an diesem Fest teilnehmen. Ich habe Anteil an diesem Fest. Es ist schon die Gabe vorweg. Aber nicht jeder kann dieses Mahl nehmen, Geschwister. Wir sitzen hier alle und alle sind eingeladen. Aber nicht jeder kann an diesem Fest mal teilnehmen. Und ich rate dir, wenn du nicht dieses Mahl nimmst, aus dem Grund, wofür es gegeben ist, dann nimm es nicht. Nimm es nicht. Es ist für die bestimmt, die dieser Einladung folgen. Die sagen, ja, ich will. Und das werden wir jetzt hier gleich sehen. Vers 7 steht, wer den Spötter zurechtweisen weiß, holt sich nur Schande. Und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich. Und spottest du, so musst du allein es tragen. Wisst ihr, diese Gäste, die nicht kommen wollen, sie spotten dem Herrn ins Gesicht. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Mit so viel Liebe dieses Fest mal vorbereitet, alles in Gang gesetzt. Und sie sagen, nein, es gibt Wichtigeres als dein Festmahl. Mein Acker, der ja nicht meiner ist. Denn wenn ich eines Tages gehe, dann ist dieser Acker, der mir jetzt gehört, nicht mehr meins. Ja, ich kann ihn vielleicht vererben. Vielleicht auch nicht. Aber er ist nicht meins. Denn nackt gehe ich in diese Welt und nackt gehe ich wieder raus. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Es ist nur auf dieses Irdische gedacht. Das ist jetzt meins. Das ist wichtiger als dein Festmahl. Dieses paar Ochsen. Na, mein Auto. Ist meins. Ja, wie lange noch? Du kannst es nicht mitnehmen. Nackt kommst du in diese Welt, nackt gehst du wieder raus. Ja, auch die Frau oder den Mann. Wie sicher bist du, dass er nicht morgen stirbt oder dass sie nicht morgen stirbt? Du hast das Leben deines Mannes, deiner Frau gar nicht in deiner Hand. Wäre es nicht besser, sich mit dem auf den einzulassen, der das alles in der Hand hat, der das alles geschaffen hat, der dir das alles gibt, der dir das aber auch alles nehmen kann? Wäre es nicht besser, auf seine Einladung zu hören und ihm zu folgen und zu sagen, okay, das Wichtigste ist, glaube ich, dein Festmahl. Diese Einladung ist das Wichtigste. Die Einladung Gottes, auch der Weisheit Gottes, hineinzukommen, mit ihm will ich leben, auf ihn will ich mich einlassen, auf deine Weisheit, auf diese Weisheit will ich mein Leben bauen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn du anfangen willst zu weise, dann nimm Gott ernst, dann nimm ihn, gib ihm die höchste Priorität in deinem Leben und seiner Einladung, seiner Wegweis. Komm zu mir und dann fängst du an, weise, wirklich weise zu werden. Wenn du ihm die oberste Priorität gibst, was Gott sagt, was Gott von mir möchte, das ist oberste Priorität für mein Leben. Dann spricht dich jemand an und sagt, hey, wie ist es? Na, nächstes Wochenende, na, wollen wir nicht was unternehmen? Und du sagst, nein, ich habe eine höhere Priorität. Ich muss in den Gottesdienst gehen. Ich muss mit meinen Geschwistern zusammenkommen, um meinen Gott zu preisen und zu loben. Ich muss in den Gottesdienst gehen, um auf sein Wort zu hören, um von ihm zu lernen. Es gibt was Wichtigeres als deine Party, als dein Wochenende, was du jetzt da planst. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, Geschwister. Damit geht's los. Wenn du das ernst nimmst, wenn du die Einladung dieses Herrn, dieses Hausherrn, dieser Frau, wenn du die an der oberste Priorität gibst, dann bist du dabei. Dann hast du Teil an diesem wunderbaren Festmahl und freust dich. Und das ist dann, das passiert dann letztendlich in diesem Gleichnis von Jesus in Lukas 14. Die Diener kommen zurück und sagen, die kommen nicht. Der Hausherr sagt, okay, das ist hart. Aber ich habe doch das Fest mal vorbereitet. Na dann, geh mal raus und such diejenigen, die es brauchen. Diejenigen, die sowieso schon demütig sind, weil sie Gedemütigte sind, weil sie niedergeschlagen sind, weil sie enttäuscht sind, weil sie entmutigt sind, weil sie krank sind, weil sie behindert sind, weil sie Ausgestoßene sind. Such dir die Lahmen, die Krüppel, die Blinden, die Kranken. Such sie, geht raus, sucht sie, sie sollen kommen. Die, die es brauchen, sie sollen kommen und teilhaben an diesem wunderbaren Festmahl. Sie sollen es genießen. Ihnen gönne ich es. Die anderen, die Reichen, die schon genug haben mit sich selbst, mit den Dingen dieser Welt. Okay, lass sie fahren. Sie werden nicht teilhaben an dem Festmahl. Aber die, die hungrig und durstig sind, die sollen kommen und sollen essen und sollen satt werden. Und die Diener sagen, Herr, wir haben sie alle gesucht und gefunden und reingebracht. Ist es noch Platz da? Er sagt, also ich will, dass das Haus voll wird. Gott will, dass das Haus voll wird. Und dann schickt er seine Diener los und sagt, dann sammelt die Leute von den Hecken und Straßen. Einfach den ihr findet, fragt sie, dass sie reinkommen sollen zum Festmahl. Ist mir egal, woher sie kommen, was sie, die sollen einfach kommen. So lädt Gott uns ein. Aber es gibt auch noch jemand anders, der einlädt. Frau Torheit. Sie lädt auch ein. Wir sehen es hier. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen. Sonst kann sie nichts. Wir haben Frau Weisheit gesehen, die ein Haus baut. Die Säulen aushaut. Die das Schlachtvieh schlachtet. Die den Tisch deckt. Die Einladungen rausschickt, die ihre Dienerin losschickt, instruiert, einweist in die Einladung, die sie ausgeben sollen, rausgeben sollen. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Und sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt. Okay, Frau Weisheit, die sitzt da nicht da oben. Sie sitzt woanders. Sie sitzt auch nicht, sondern sie arbeitet die ganze Zeit. Frau Torheit sitzt auf einem Thron ganz oben. Sie hat sich ganz oben hingefläzt. Ja, genau, das Wort fehlte mir. Hingefläzt. Auf ihrem Thron sitzt sie da, vor ihrer Tür. Auf der Höhe der Stadt. Frau Weisheit hat ihre Mägde dorthin geschickt, dass sie dorthin geht, um dort einzuladen. Die Leute, die da vorbeigehen. Frau Torheit sitzt da und kräkelt sich, um einzuladen, die des Weges vorübergehen. Sie macht sich nicht die Mühe, hinauszugehen. Sie macht sich nicht die Arbeit, irgendwas Wunderbares vorzubereiten. Nein, sie setzt sich einfach so dreist fletzt sie sich dahin und sagt, hey, willst du nicht reinkommen hier? Frech. um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade, gerade auch die eigentlich geradeaus gehen. Vielleicht haben Sie die Einladung von Frau Weisheit gehört und wollen jetzt zu dem Haus von Frau Weisheit gehen. Sie richten ihren Weg darauf aus, gehen dann vorbei an Frau Torheit und die schreit, ey! Was macht man? Ohren zu und weiter geradeaus gehen. So müssen wir es machen. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Sie spricht nicht über die guten Gaben Gottes, sondern sie spricht über das, was man sich nimmt, was man stiehlt, über Heimlichkeiten. Ja, da ist der besondere Kick dabei, das will uns die Sünde sagen. Da kannst du einen besonderen Kick, das ist verboten, ist besonders attraktiv. So lügt uns der Teufel was vor. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Scheol ihre Geladenen. Geschwister, das ist das, was die Wahrheit ist. Dieser Weg führt zum Tod. Paulus hat es ganz schön zusammengefasst im Römerbrief Kapitel 6. Römer 6, Vers 20. Als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Paulus spricht hier zu Christen und sagt, es gab einen früheren Zustand in eurem Leben. Da habt ihr euch nicht so um die Gerechtigkeit geschert, um Gottes Willen in eurem Leben. Das war euch ja nicht so wichtig. Aber ihr wart in der Zeit Sklaven der Sünde. Ihr habt diesen Dingen gedient, die so wichtig zu sein scheinen in dieser Welt, die aber nicht die oberste Priorität haben. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Mose hat es dem Volk Israel so gesagt. Tod und Leben, Fluch und Segen, Tod und Leben lege ich euch vor. Wählt das Leben. Und Paulus sagt auch, das Leben unter der Herrschaft der Sünde. Ja, du hast einen Acker. Du hast ein Gespann Ochsen. Du hast eine Frau. Du hast einen Ehepartner. Aber am Ende hast du nichts. Bist verloren und verdammt. Der Tod. Finsternis. Kein Licht. Nur Dunkelheit. Heulen und Zähne klappern. Hier das Leben. Jesus Christus, er schenkt dir Leben. Du musst es nicht verdienen. Es ist Gnade. Es ist eine Gnadengabe. Gott möchte dich beschenken mit diesem Leben, wenn du ihm vertraust und das andere fahren lässt. So sagt es die Frau Weisheit. Lass die Torheit fahren. Lass die Gottlosigkeit fahren. Lass sie doch zur Hölle fahren, die diesen Weg gehen. Aber du, komme her. Wenn du den Weg der Weisheit gehst, so stand es in den Sprüchen, bist du weise für dich selbst. Am Ende bist du selbst der Gesegnete. Du lernst, ein Leben zu leben für andere. Du lernst von Gott, dich hinzugeben in Liebe für deinen Gott und für deinen Nächsten. Und es ist die Weisheit Gottes, die am Ende sich erweist darin, dass du der Gesegnete bist. Wenn du aber der Torheit folgst, der Gottlosigkeit dieses Denkens, zuallererst ich und für mich, und was bleibt für mich übrig? Wenn du dein Leben für dich lebst, auf dich bezogen, und danach fragst und danach suchst, was kann ich noch kriegen, was kann ich noch gewinnen, dann wirst du am Ende mit nichts dastehen. So hat Jesus das auch gesagt. Wer sein Leben versucht zu retten, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wer sein Leben hingibt um meinetwillen, wer mir vertraut und sich leiten lässt, der wird am Ende sein Leben gewinnen, ewiges Leben gewinnen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du dieser Einladung noch nicht gefolgt bist, dann ist heute der Tag, wo du dieser Einladung folgen kannst. Gott hat sein Brot hier vorbereitet. Gott hat seinen Wein gemischt. Er hat ein Festmahl vorbereitet. Er ist dabei, ein Festmahl für uns vorzubereiten. Und wir dürfen jetzt schon schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Wenn du noch nicht der Einladung gefolgt bist, den Pfad der Sünde verlassen hat, den Pfad der Gottlosigkeit, wenn du noch nicht gesagt hast, die Furcht des Herrn, ja, ich entscheide mich für die Furcht des Herrn. Ich nehme Gott wichtiger als alles andere. Gott, du sollst mein Herr sein. Wenn du noch nicht erkannt hast, dass du heillos verloren bist auf dem Weg, den du eingeschlagen hast in deinem Leben, dann öffne die Augen und erkenne, du bist auf dem Weg in die Verdammnis. Aber Gott liebt dich und deswegen hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die Weisheit Gottes in Person ist. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat sein Leib am Kreuz von Golgatha schlachten lassen. Es ist sein Leib, dieses Brot hier ist sein Leib, den er für dich gegeben hat, damit du nicht in die Verdammnis gehst, sondern damit du ewiges Leben hast. Leben jetzt hier schon und ewiges Leben über den Tod hinaus. Und er hat sein Blut vergossen zur Vergebung deiner Sünden, meiner Sünden, unserer Sünden, der Sünden der ganzen Welt. So ist alles in Ordnung zwischen dir und Gott, wenn du das annimmst, wenn du sagst, ja, ich will einkehren in dein Haus, Frau Weisheit, ich will einer von denen sein, die an deinem Tisch sitzt und von dir isst und trinkt, die dein Festmahl genießt. Ich will das in mich aufnehmen. Ich will Christus in mich aufnehmen. Ich will seine Gnade in mich aufnehmen. Ich will davon leben. Ich will mich davon leiten lassen. Du sollst mein Herr sein, Jesus, der du dein Leben für mich gegeben hast. Und für alle die, die wir hier sitzen und die wir das schon getan haben, lasst uns dieses Fest mal feiern als Vorfreude auf den Tag, wo wir es genießen werden mit Jesus Christus gemeinsam. Lasst uns das erneuern, lasst es uns vertiefen, diese Beziehung zu unserem Herrn. Denn der Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, brach er das Brot, gab es den Jüngern und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib für euch gegeben. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte Gott und sprach, dies ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden für viele. Trinkt daraus und denkt an mich. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für die Gnade, die du uns erweist, die wir unverständlich sind, die wir noch so viel lernen müssen, die wir in die Irre gegangen sind, Herr, viel zu lange. Danke, Herr, dass du uns zu deinem Festmahl einlädst, dass wir dabei sein dürfen. Danke, dass du uns an dem ewigen Festmahl teilgeben möchtest, dass wir daran teilnehmen können. Herr, danke, dass du, der du voller Liebe und Güte und Barmherzigkeit und Gnade bist, ja, dass du uns Sünder dabei haben möchtest. Und dafür hast du dein Leben gegeben. Das ist das Opfer, der Preis, dass wir frei sind von der Sünde und ja, Teil deines Hauses, deiner Familie werden, deine Kinder. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen hier. Ich möchte beten für diejenigen, die den Schritt noch nicht gewagt haben, die noch zögern, dass du sie mit deinen Banden der Liebe ziehst in dein Haus hinein. Und ich möchte beten für uns alle anderen, die wir zu dir gehören, dass durch deinen Geist unsere Liebe zu dir neu angefacht wird im Abendmahl, wenn wir es nehmen, wenn wir an dich denken, an das Opfer, was du für uns getan hast. Wir preisen dich und danken dir für dein Leib, für dein Blut. Wir wollen es nehmen im Gedenken an dich, unseren Herrn, der für uns gestorben ist, um uns von unserer Sünde zu reinigen und zu Kindern des lebendigen Gottes zu machen und der wiederkommen wird, dass das Festmahl sich vollendet, dass das Haus voll wird und wir feiern zusammen. Segne das Mahl jetzt für uns. Amen.